Ja, von meiner Seite aus auch nochmal ein herzliches Grüß Gott. Ich hoffe, dass sich das nicht so oft wiederholt, dass ich in Untermünchheim nur zu den Terminen bin, wo Pastoren oder hauptamtliche Mitarbeiterinnen verabschiedet werden. Letztes Jahr war ich da, als die Rebecca, die Bex, verabschiedet worden ist. Genau, und heute bin ich da, um dich, Sigi, aus dieser Gemeinde mit zu verabschieden. Und euch und dir war es wichtig, dass in dieser Predigt das auch nochmal sichtbar wird und deutlich wird, dass es nicht um euch geht, sondern dass es um Jesus geht. Und um Jesus soll es heute gehen. Aber zunächst mal ein paar so einleitende Gedanken zu dem, was mir wichtig ist. Gestern war Mitgliederversammlung des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes. Das ist eine Delegiertenversammlung, also es sind nicht alle Mitglieder, alle 4000 Mitglieder eingeladen, sondern 40 Mitglieder. Und wir haben, und zu dieser Mitgliederversammlung muss ich auch einen Rechenschaftsbericht abgeben, muss nachdenken, was war eigentlich so im vergangenen Jahr. Und eigentlich war es so, dass in diesem vergangenen Jahr mich ganz viel bestimmt hat, nämlich unter diesem Stichwort Veränderungen, Wandel. Wir in unserem Verband, wir sind über 111 Jahre alt, fast jetzt 112 Jahre. In unserem Verband, da wandeln sich die Dinge immer wieder neu. Und jetzt gehöre ich zum Beispiel zu denen, die im längsten im Vorstand sind. Hätte ich nie gedacht, als ich 2014 angefangen habe, aber jetzt bin ich schon 9 Jahre in diesem Verband und versuche, den Verband mitzugestalten. Beständigkeit ist ja das andere, dass wir das uns so sehr wünschen, das, was Bestand hat, das, was auf sicheren Beinen und sicheren Füßen steht. Und trotzdem sehe ich, dass in unserem Verband es gerade so ist, dass wir nicht so sehr von Beständigkeit reden, sondern von Wandel. Auch gestern in meinem Bericht habe ich einfach von dieser aktuellen gesellschaftlichen Situation berichtet und mir war das fast schon klar, das wird kommen. Einer der Mitglieder sagt, überlegt und denkt doch nach, ob ihr nicht einen Energiemanager einsetzt, der jedes Jahr neu die Stromverträge checkt und überprüft und anpasst, dann spart ihr sicherlich viel Geld. Allerdings ist es ja auch so, dass gerade im Rahmen dieser Strom- und Energiepreise, die eben steigen, es gar nicht mehr so einfach ist, den Stromanbieter zu wechseln, sondern viele machen schon ihre Türen zu und sagen, ohne uns. Aber auch bei den Versicherungen erlebe ich es. Da ist es oft so, dass die sich enorm schwer tun, wenn ein Wechsel ansteht, wenn es Veränderungen gibt. Veränderungen, wenn man an Barack Obama denkt, er hat dieses eine Wort geprägt, Change. Er tönt weltweit und immer wieder als politisches Schlagwort eben nicht nur in den Wahlkämpfen. Menschen wollen mit Petitionen auf den entsprechenden Plattformen im Internet ihre kleine und manchmal auch ihre große Welt verändern. Ist das wirklich so? Sind wir bereit für Veränderungen? Sigi, du bist bereit für eine Veränderung. Du hast ganz bewusst diesen Schritt gewählt und gesagt, ich möchte Abschied von dieser Gemeinde hier nehmen. Veränderung macht nicht nur Freude und macht, sondern macht auch Angst. Veränderung ist willkommen eben und macht Freude. Auslöser ist dann oft, wenn Menschen eben mit einer Situation nicht zufrieden sind. Ich denke da an meine eigene Frau. Auch sie hat am Freitag ihren letzten Arbeitstag im Landratsamt gehabt, weil sie einfach mit der Situation, wo sie gearbeitet hat, mit den Kolleginnen unzufrieden war und sich entschieden hat, eine Stelle neu anzutreten. Und sie wird... Dankeschön. Und sie wird morgen eben in eine neue Anstellung gehen. Aber auch das stimmt, Veränderung ist nicht willkommen und macht Angst, was ich schon gesagt habe. Auslöser dafür ist ja aber oft, wenn Menschen eben sich mit einer Situation arrangiert haben. Man hat sich an einer Sache vielleicht auch abgearbeitet und da schafft es nicht mehr den Schritt raus in eine Freiheit. Man hat vielleicht die Furcht, dass mit dem nächsten Schritt es nicht mehr weitergeht. kann mich erinnern, ich glaube, war es so 2018, 2019, wo Ernst Günther und wir mit ihr im Gespräch waren, Sigi, als wir auch überlegt haben, ist wirklich es ein nächster Step oder was ist als nächstes dran? Und du hast dich nochmal hier ganz bewusst für die Gemeinde hier entschieden. Gott verändert. Jetzt steht bei dir eine Veränderung an, aber er verändert nicht, weil das es dir Angst macht, sondern er verändert zum Guten. Und das erleben wir immer wieder, wenn wir in die Bibel hineinschauen, mitten hinein in diese großen und kleinen Veränderungen kommt eine gute Nachricht. Gott, der Schöpfer und Erhalter dieser Welt, greift ein, er stößt Veränderungen an und das erleben wir, erlebe ich immer wieder neu. Er bringt Dinge zu Ende und schafft Neues und er wirkt geheimnisvoll in den großen und eben auch in den kleinen Veränderungen. Und die Bibel erzählt von so einer ganz großen Weltveränderung. Das Volk Israel ist in der Gefangenschaft in Babylon und mitten hinein in das, wo sichtbar wird, es ist eigentlich gar keine Perspektive da, es geht nicht weiter. Mitten hinein kommt der Prophet Jesaja und sagt ein Wort, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Und mit seinen Worten dieser Jesaja wirbt um Vertrauen, Vertrauen gegen die Angst, Vertrauen für die Freude. Gott verändert immer zum Guten und so kann die Freude auf das Neue dominieren, auch wenn die Angst davor bleibt. Mit Gott wird jede Chance auch zu einer Veränderung beziehungsweise zu einem Change. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man diese beiden Worte sich genau anguckt, dann genügt es eigentlich nur ein kleiner Strich und es wird sichtbar. Also wenn ihr das seht, die Chance, ja, und wenn man diesen einen Strich dazufügt, dann wird aus der Chance ein Wandel, ein Change, eine Veränderung. Man kann es auch rumdrehen, aus der Veränderung wird eine Chance. Und mir ist eben im Rahmen der Vorbereitung wichtig geworden eine Geschichte, die sehr stark Jesus in den Mittelpunkt stellt und wo Jesus sich selber in den Mittelpunkt stellt. Und in diese Geschichte möchte ich euch mit reinnehmen. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragten sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten eben gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist, doch nicht damit genug. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht alles das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat alles, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Dieser Geschichte, da ist von einer Hoffnungslosigkeit über das Scheitern des Messias die Rede und es ist auch zu spüren. Nicht nur die Jünger, sondern viele in diesem Umfeld, die mit Jesus in diesen 3 Jahren unterwegs waren, sie hatten alle Hoffnung auf diesen Messias gesetzt, dass er endlich die lang ersehnte Erlösung, die Erlösung und die Befreiung von den Römern bringen würde. Alles Beten, alles Ringen, alles Nachdenken hat ihm nicht geholfen. Der Mut, was zu ändern, war zu klein. Ihre Sicht der Dinge wurde vom Tod an dieser Stelle eingeschränkt. Sie hatten nur noch dieses Geschehen von Golgatha im Blick. Sie konnten an nichts anderes mehr denken und hängenden Kopfes drehten sie um, machten kehrt und wollten nur noch zurück in das vielleicht doch vertraute alte Leben. Das ist ja so einfach, in dieses alte Leben zurückzugehen oder dort zu verharren. Und da ist dann auch eine Traurigkeit zu entdecken und über eine Hilflosigkeit und Auswegslosigkeit in einer verrannten Situation. Nichts geht mehr bei den beiden. Und auch von den Jüngern wird erzählt, dass wirklich nichts mehr geht. Sie haben sich in einen Raum zurückgezogen und haben den Raum verschlossen, weil sie letztlich Angst hatten. Es ist ja oft so, dass Konflikte unauflösbar sind. Trennung, Kündigung ist manchmal unausweichlich, erleben wir hier im Süddeutschen Gemeinschaftsverband auch. Ich bin froh, dass es bei dir, Sigi, nicht so ist, dass es kein Konflikt da ist, sondern dass diese Trennung, dass dieses Abschiednehmen ganz auf deinem Willen und auf deiner Entscheidung basiert. Und vielleicht ist es aber auch so, das, was bei den Jüngern damals war, dass es ein Erschrecken ist, über das Unvermögen, das unerwartete Neue überhaupt realisieren zu können. Es wird ja berichtet, wie sie das ja wissen, Jesus ist auferstanden. Ja, sie haben das gehört, es wurde gesehen und trotzdem können sie es nicht realisieren. Sie haben es mal wieder nicht geschafft, so typisch Jünger. Nicht geschafft, es zu glauben, nicht geschafft, es nachzuvollziehen. Und die Resignation, die ist größer und ist als größer als das, dass sie den Weg konsequent dann auch weitergehen würden und weiter verfolgen wollen. Ich sehe aber auch in dieser Geschichte und bei diesen beiden Männern eine Enttäuschung und eine tiefe Müdigkeit über einer unerledigten Aufgabe, die nicht eben zu Ende gebracht werden konnte, oder die Erwartungen anderer nicht erfüllte. Vielleicht ist es doch einfach die fehlende Kraft nach diesen anstrengenden Tagen, dem Konfrontiertsein mit Angst, wie geht es weiter, dem Tod, der drohenden Verfolgung, also den Schritt in ein Neues zu wagen. Und solche Lebenssituationen, solche Grenzsituationen, Erfahrungen machen wir, wo wir enttäuscht werden, auch über Gottes Handeln und vielleicht sein Nicht-Eingreifen. Und es macht manchmal das Herz hart und auch schwer. Und da ist nichts mehr zu spüren und zu spüren von einem Brennen. Die Emmaus-Jünger, sie spiegeln für mich eine Realität, die sich in ihrem Leben widerspiegelt. Die mit der Auferstehung angebrochenen elementaren Veränderungen. Hier hat sich die Welt verändert, als der Stein am Grab weggerollt wird. Da heißt es, siehe, ich will ein Neues schaffen. Da wird es Realität, was Jesaja schon damals im Alten Testament gesagt hat. Da wird Neues geschaffen, Da heißt es, und da wird es Realität, was Paulus später auch im Korintherbrief sagt, ihr seid mit Christus eine neue Kreatur. Und das können die Emmaus-Jünger nicht fassen, noch glaubend annehmen. Und diese Jesus-Anhänger, die Jesus hängen ließen, die einst mit vollem Ernst und eben mit Begeisterung alles stehen und liegen ließen, die ihm gefolgt sind, die zweifeln, sie drehen um, suchen nun die Flucht im Alten, im Gewohnten, im Alltag. Da ist keine Spur mehr vom Aufbruch, von Glaubensabenteuern oder von Wundergeschichten die Rede. Sie kommen auf dem Boden der Realität an. Eine Geschichte, die mir immer wieder neu zum Trost und zur Hoffnung wird. Christsein hat eben nichts mit Perfektionismus zu tun. Da ist in der Bibel bei Jesusleuten und Menschen, die sich Gott anvertrauen, oft nichts perfekt. Da ist von Scheitern die Rede, da ist von Angst die Rede. Oder die Angst wird sichtbar und eben auch die Furcht. Christsein ist kein Glauben müssen, sondern es ist die große Einladung mit dem Unterwegssein, der unsere kleine Welt und unsere großen Sorgen wahrnimmt und ernst nimmt, der sich uns mitteilt und der unser Handeln sieht und versucht auch unser Handeln und das, was mit unserem Handeln zu tun hat, wieder neu erklärt und Neues eben auch Veränderung schafft im Zerbruch, im Zweifel und im Nichtverstehen. Jesus hat den Jüngern die ganze Bibel nochmal ausgelegt, zumindest das, was bekannt war. Es war ja ein langer Weg, von Mose bis zu den Propheten, heißt es da. Ich möchte euch hineinnehmen in drei Gottesgeschichten, die ich selber erlebt habe. Drei Namen stehen für diese Gottesgeschichten. Es ist die Adelheid, die Pia und der Markus. Und ich will bei diesen drei Gottesgeschichten es einfach sagen, ich will glauben, dass Glaube Berge versetzen kann. Das will ich für meinen Glauben ernst nehmen und wahrnehmen. Und ich habe erlebt eben auch, wie Jesus heilen kann. Und trotzdem sehe ich an diesen drei Menschen, wie sich das mit dem Glauben doch ganz anders auch zeigt und wie das auch im Leben auswirkt. Adelheid. Wenn ich euch der Nachname sage, kennt ihr das, sie vielleicht, vor allem die Älteren, die Du bist Herr-Lieder rauf und runter gesungen haben. Adelheid ist eine Lobpreisleiterin. Ich habe sie kennengelernt und diese Lobpreislieder, die sie gedichtet und geschrieben hat, die haben viele Menschen berührt, weil sie eben diese Lieder haben, sie haben, oder das war ihr Anliegen, Menschen in die Nähe des Vaters zu führen. Und als sie schon älter war, ist sie an Krebs erkrankt. Und was haben wir da um Heilung gebetet? Sie konnte aber eben nicht loslassen. Mir ist es einmal aufgefallen, als wieder so ein Krankheitsschub bei uns ankam und wir gesagt haben, wir müssen wieder beten. Und ich habe so gedacht gehabt, warum kann so eine Frau, die eigentlich Lobpreislieder schreibt und deren Inhalt eigentlich sehr stark in Richtung des Vaters gehen, warum kann sie nicht loslassen? Ja, es war ganz klar, diese Krankheit ist unheilbar, sie wird zum Tode führen. Sie hing mehr am Leben als das, was sie eben in ihren Liedern weitergab, sich ganz in die Hände Jesu und den Schoß des Vaters fallen zu lassen. Also sie hat da richtig drum gerungen. Denk an Pia. Pia ist die 8-jährige Tochter meines Freundes Jens. Jens ist an einem Gehirntumor erkrankt. Jens war ein Kämpfer. Wenn ich mit ihm über WhatsApp gechattet habe, hat er immer wieder so dieses Piktogramm, also diesem starken Arm, gezeigt und hat mir versucht deutlich zu machen, ich kämpfe. Ich bin dran und ich werde glauben, dass Gott mich gesund macht. Leider war es auch bei ihm so, dass der Hirntumor immer weiter um sich gegriffen hat. Und dann war ich am Sterbebett bei ihm im Hospiz an diesem Sonntagmorgen und saß neben ihm und habe ihm zugeflüstert, weil ich irgendwann mal aufgehört habe, für ihn um Heilung zu beten. Und habe ihm zugeflüstert, du darfst loslassen. Du darfst jetzt zu diesem Jesus gehen, an den du geglaubt, an den, wo du gehofft hast, dass er dir nochmal in dieser Familie, also es waren zwei kleine Kinder da, die Pia und eben der Ole, du darfst gehen, du darfst loslassen. Als um die Mittagszeit seine Frau kam, wir wollten uns dann abwechseln, ist er dann tatsächlich in unserem Beisein verstorben. Ich habe ihn beerdigt oder habe die Traueransprache gehalten. Keine 2 Jahre später, vielleicht 1 Jahr später, bekomme ich den Anruf. Ich habe die Familie auch begleitet von der Mutter, dass die Pia, 8 Jahre alt, selber an Krebs erkrankt ist. Erste Diagnose, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Es war dann nicht ganz so extrem schlimm. Sie lebt heute noch. Aber was ist das für ein Schmerz? Nicht nur für die Mutter, auch für mich, der ich die Beerdigung eben von Jens gehalten habe, der ich versucht habe, der Trauergemeinde, den Menschen von diesem Glauben, den Jens hatte, zuzusprechen und zu sagen, es gilt, diesen trotzdem Glauben und diesen dennoch Glauben durchzuhalten und manchmal auch durchzubuchstabieren. Oder dann meine Geschichte eben mit Markus, ein hoch engagierter Mitarbeiter, den ich in der Jugendarbeit kennengelernt habe und mit dem ich einige Jahre unterwegs war. Er war in den letzten Zügen seines Studiums mit der Bachelorarbeit und nach einem erlebnisreichen Sommer zusammen auf einer Jungenschaftsfreizeit, einer Sitzung im September mit unserem Ausschuss, wo er mit drin war, hat er uns erzählt, dass er unendlich viel zu tun hat. Er war ein hoch engagierter Mitarbeiter, Jugendchor, Posaunenchor, Jugendgruppe, Leitungskreis in dem CVM, wo er engagiert war. Und wir hatten ihn ermutigt, an diesem Abend doch kürzer zu treten. Er könnte doch auch mal eine Pause machen von diesem Fachausschuss. Wir wollten ihn entlasten. Ein paar Wochen später kam die erschreckende Nachricht, tödlicher Unfall. Sein Smart wurde in der Baustellengrube eines Tunnels gefunden. Er war über die Betonbegrenzung in die Grube geschanzt und war erst am nächsten Morgen gefunden worden. Und bei der Beerdigung, während wir dabei waren, wir im Fachausschuss Jugendarbeit des Evangelischen Jugendwerks mit ihm eng unterwegs waren, wir konnten es kaum fassen und glauben, hat er sich das Leben genommen. Am Abend vor der Beerdigung fand man seinen Abschiedsbrief. Und der Predigttext bei der Beerdigung war sein Konfirmationsspruch. Und das hat für mich Spuren und hat für mich wirklich auch so vieles hinterlassen an Gedanken und hat meinen Glauben verändert. Sein Konfirmationsspruch war: Mit meinem Gott kann ich Welle erstürmen, mit meinem Gott über Mauern springen. Mit seinem Smart ist er ganz bewusst über diese Begrenzungsmauer, die diese Baustelle abgesichert hat, in das Loch des Tunnels gestürzt und gefahren. Sein Lieblingslied, es wurde von dem Jugendchor bei der Trauerfeier gesungen. Es könnten auch die Emmaus-Jünger singen. Und ich denke oder ich wünsche mir, dass es auch du singen kannst. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt finden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Das war der Ausweg von Markus. Im Glauben die größte Veränderung zu schaffen, die er vielleicht in diesem Moment sah, ganz bei Jesus zu sein. Diese Arbeit, die ihn so belastet hat, aufzuhören und für seinem Leben ein Ende zu setzen. Gottes Geschichten, sie bleiben oft unerklärlich, sie hinterlassen Spuren, oft auch Fragen und Narben. Gut, und dass diese 2 Männer, die da mit Jesus unterwegs waren, diesen geheimnisvollen Begleiter in ihre Mitte nahmen und ihre Fragen und Sorgen ehrlich mitteilten. Und damit es uns gelingt zu verstehen, braucht es eben oft dieses Durchschütteln und Durchrütteln, damit wir glaubensmäßig eben nicht unter die Räder kommen. Es braucht einen Neuansatz, braucht manchmal diesen Break, braucht eine Vollbremsung, braucht letztlich meine und unsere Umkehr zu diesem Gott hin, damit das nicht geschieht, damit ich mich nicht vor den Zug werfe oder in den Tunnel mich hineinbegebe. Es braucht nochmal den Schritt zurück, die Begleitung des Auferstandenen, das selbst am Kreuz eben dieses große Warum, Gott, hast du mich verlassen, in die Welt hinaus und in die Dunkelheit des Sterbens hineingerufen hat. Es braucht das Hören der Gottesgeschichte, wie Gott gut ist, wie er treu ist, wie er barmherzig und gnädig ist und mit Menschen, auch denen, die nicht perfekt geglaubt haben, die zu Versagern und die eben zu Sündern geworden sind, wie er Liebesgeschichten mit diesen Menschen schreibt und Segenszeichen auch über die Fluten unseres Lebens stellt. Als ich letztes Jahr da war, das war gerade das Wochenende von der Ahrflut, hat mich nochmal bewegt, wie Gott dieses, trotz diesem schrecklichen Geschehen, ein Segenszeichen setzt. Jesus nimmt die beiden Männer, nimmt dich und mich in ihrer und unserer Niedergeschlagenheit und in ihrem und unserem Versagen ernst, er ermutigt, er tröstet, er schafft einen veränderten, einen neuen Blick und schafft einen neuen Horizont. Das Schwere fällt von diesen beiden Männern ab. Die Trostlosigkeit, die Perspektivlosigkeit, also in diesem Text heißt ja, die Augen wurden ihnen zugehalten. An manchen Stellen wird geschrieben, dass sie blind sind, also oder wie Blinde sich verhalten. Die Perspektivlosigkeit wird vom Auferstandenen durchbrochen, indem er mit ihnen Gemeinschaft hält, mit ihnen das Brot des Lebens teilt und sie dadurch stärkt. Dort an der Tischgemeinschaft wird sichtbar, wie der gute Hirte im dunklen Tal handelt und wirkt. Da wird Realität, was eben im Psalm 23 und was wir vorher auch gesungen haben, steht. Er, der gute Hirte, Jesus deckt selbst den Tisch, wird zum Diener und zum Lebensspender, wird zu dem, der im Angesicht des Schweren, des Feindes, auch meiner Schuld, mich in ein neues Sein hineinversetzt, das verändert und grundlegend die Wirklichkeit, in der sich die Männer bewegen und in der die Männer leben, das sichtbar wird. Als Versöhner schafft er versöhnende Gemeinschaft. Hoffnung bricht auf, Trost wird erlebbar, Augen funkeln, das Feuer beginnt wieder in diesen beiden Männern zu brennen und der glimmende Docht, der ist noch nicht erloschen, sondern neu entfacht durch Jesus, den Auferstandenen. Ihr Bekenntnis brannte nicht und unser Herz in uns ist für mich eben so eine ganz große Ermutigung, das Geschenk Jesu, sein Anteil geben an Brot und Wein. Das schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Es ist für mich Wegzehrung und es ist für mich Stärkung im neuen und im neuen Weg, den ich gehe. Und das wünsche ich dir, Sigi, dass du das erlebst. Dass du das erlebst, dieses Bekenntnis brannte nicht unser Herz und dass dein Brennen nicht aufhört. Auch wenn du vielleicht sagst, ich bin jetzt hier an einer Stelle, wo ich vielleicht nicht ausgebrannt bin, aber wo ich alles gegeben habe, wo ich gepflanzt habe, wo ich begossen habe, wo ich gesät habe. Und jetzt ist es an euch, ja, jetzt ist es an Gott, an Jesus dran, der es wachsen lässt und der es gedeihen lässt. Dass das für dich zu einer Ermutigung wird, dieses Wort, brannte nicht unser Herz, zum Geschenk Jesu an dich. Und dass dieses schmeckt und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und jedes Mal, wenn du das Abendmahl nimmst, wenn du das Brot in die Hand nimmst und dann von diesem Kelch trinkst, das Blut Jesu, das für dich vergossen ist, dass du weißt, es ist für dich Wegzehrung und es ist Stärkung im Neuen und im neuen Weg. Herr, wohin sonst sollten wir gehen, sagt Petrus zum Jesus, als er gefragt wird, was glaubt ihr, wer ich bin? Als ihn alle anderen Jünger verlassen haben oder ganz viele Menschen verlassen haben, wo auf der Welt fände ich denn Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du, gibst mir Leben. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du, Jesus, nur du schenkst mir Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. Ich weiß, dass du manches in der Seele bewegst und vieles bewegt hast im Blick auf das, wie es weitergehen kann. Aber sei gewiss, an deiner Hand, an der Hand Jesu, kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch, da wird mein Hunger gestillt, da wird dein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Weil du weißt und weil wir wissen dürfen, du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus, mein Herr. und mein Gott. Amen.